Das Thema Ehe ist nicht mein häufiges Thema. Deswegen ist es für mich herausfordernd, hier darüber zu reden. Was ich mein Leben lang gemacht habe, es war eher Teenagerarbeit. Teens liebte und liebe ich und so die beste Kategorie von Menschen, die ich kenne auf diesem Planeten. Und deswegen bin ich da eher zu Hause. Wenn es um Kinder geht, speziell um Teenager geht, da bin ich eher zu Hause. Und doch lebe ich in einer Ehe und habe mit vielen Ehen zu tun, auch mit Ehepartnern. Seit 15 Jahren hat sich mein Fokus immer mehr in Richtung Seelsorge verschoben. Es war so, dass die Gemeinde mir nach 20 Jahren Dienst als Pastor ein Sabbatjahr gegeben hat. Ich konnte machen, was ich wollte. Und ich wollte schon immer weiter studieren, also bin ich nochmal für ein Jahr nach Texas gegangen, habe dort also ein zweijähriges Studium in dem einen Jahr, was ich hatte, gemacht in Biblical Counseling, biblische Seelsorge. Und als ich zurückkehrte, fing ich an, immer mehr darin mitzuarbeiten, noch dazu zu lernen. Und so entstand das Institut für biblische Seelsorge, Coram Deo, wo ich dann hauptsächlich unterwegs bin. Und da gibt es alle Facetten von Seelsorge. Gut. Wir können die PowerPoint einschalten. Liebe mehr als Sex, und heute ist das Thema Liebe für zu Hause, und wir werden zwei Teile haben. Also erstmal noch in der Fastenzeit machen wir das Thema Liebe für zu Hause in der Ehe, und danach werden wir darüber noch reden, was sagt die Bibel uns über die Liebe für zu Hause, speziell Eltern und Kinder, Familie also. Also einmal, Ehe ist Gottes gute Idee. Das ist nicht, wie man in den Sozialwissenschaften annimmt, eine evolutionäre Entwicklung, wie Menschen zusammenleben, bis sie irgendwann mal eine Ehe herausgefunden haben, sondern das hat Gott von der Schöpfung an angelegt. Wir lesen 1. Mose 2,18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Also hier sehen wir, das war nicht die Feststellung von Menschen. Es ist nicht gut, allein zu sein. Und ich brauche irgendjemand. Auch wenn es heißt, er hat allen Tieren Namen gegeben und keinen gefunden, der ihm ähnlich wäre. Auch der Menschenaffe war nicht ganz Mensch. Weil verschieden geschaffen wurden. Der eine ist einfach entstanden, weil Gott sagte. Und den Menschen hat Gott geformt, sein Odem angehaucht, und es ist ein ganz anderes Wesen, eine lebendige Seele. Gott hat es festgestellt, dass es nicht gut ist, für den Menschen allein zu sein. Und ihm eine Gehilfin macht. Die einen meinen, es ist nicht gut, für ihn allein zu sein, weil ihm etwas fehlt oder eine Sehnsucht hat. Die anderen meinen, dass es nicht gut für ihn ist, allein zu sein, weil er niemanden hat, in den er sich investieren kann, für den er leben kann, für den er sorgen kann, um den er sich kümmern kann. Ich tendiere eher zur zweiten Kategorie. 1. Mose 1, Vers 27 heißt es nochmal: Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Gott schafft ein Menschenpaar und daraus die Menschheit, entsteht die Menschheit. Das ist Gottes Idee und Grundgedanke gewesen, dass Ehen zu Familien werden, dass sie sich vermehren, dass sie fruchtbar sind und dass sie die Erde füllen und sich untertan machen. Ich weiß, es gibt manchmal diese Alarmschreie, die Erde ist überfüllt, zu viel Volk, die Erde kann sie nicht tragen. Das ist ein Märchen. Die Erde kann noch viel, viel mehr vertragen und wird auch. So, wenn ich die Bibel verstehe, auf der neuen Erde wird es noch viel mehr Menschen geben und sie werden sehr gut darauf leben. Die Ehe ist eine gute Idee Gottes, und das lesen wir in 1. Mose 1,31. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, nachdem er auch Menschen gemacht hat, als Frau und Mann gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Das ist Gottes Note, auch für diese Erfindung der Ehe. Und es war Abend und es war morgen der sechste Tag und damit schloss Gott die Schöpfung ab nach sechs Tagen. Nun, was ist das Wesen der Ehe? Wie können wir Ehe verstehen und fassen? Spätestens seitdem es in Deutschland Ehe für alle gibt, muss man sich fragen, was ist eine Ehe wirklich? Ist sie wirklich Ehe für alle Konstellationen, für alle Formate? Oder wie hat Gott sich die Ehe gedacht? Wir wollen sie von Gott her verstehen, seine Idee verstehen, nicht was die gefallene Welt oder die Menschheit daraus gemacht hat. In Malachi 2, Vers 13 lesen wir schon von Missständen, die uns aber auch deutlich machen, wie Gott die Ehe sieht. Das Buch Malachi ist ein prophetisches Buch, wo Gott das Volk durch den Propheten Malachi ermahnt und sie tun immer so unschuldig, so, was ist denn falsch, was ist denn verkehrt, was haben wir denn gemacht? Und der Prophet zeigt dann auch, was sie gemacht haben. Und auf so eine Frage auch antwortet Gott in Malachi 2, Vers 13. Und zum anderen tut ihr auch das. Ihr bedeckt den Altar des Herrn mit Tränen, mit Weinen und Seufzen, sodass er sich nicht mehr zu der Opfergabe wenden und sie nicht in Wohlgefallen aus euren Händen annehmen mag. Und ihr fragt, warum? Warum so eine Anklage an uns? Und dann die Antwort, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Weiter im Text heißt es, Gott hasst Ehescheidung und die war eine Tagesordnung. Es war möglich, wegen allem Möglichen und Unmöglichen sich scheiden zu lassen. Man musste nur auf die Straße gehen, dreimal sagen, geschieden, 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 da war man geschieden, wenn irgendwas nicht gepasst hat. Und Gott klingt sich hier ein und sagt, so nicht gedacht. Denn die Frau, die du geheiratet hast, ist die Frau deines Bundes. Ihr seid einen Bund eingegangen. Und den hat Gott gestiftet. Es ist ein lebensumfassender Bund. Ein Partnerschaftsbündnis. Das ist der Kern der Ehe. Ursprünglich war es auch im deutschen Gesetz so verankert. Ja, und deswegen im deutschen Gesetz verankert, dass die Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird. Und deswegen war es nötig, einen Gerichtsprozess durchzugehen, wenn man die Ehe schied, weil man gegen das Gesetz verstoßen hat, gegen das Grundgesetz verstoßen hat, weil die Ehe auf Lebenszeit gedacht ist. Irgendwann mal war unser Gesetz noch viel christlicher als heute und das kann man hier ein bisschen davon sehen. Gottes Idee ist die, dass zwei Menschen eins werden. Man bezieht das sehr schnell auf die Sexualität, auf die Geschlechtlichkeit, dass die Geschlechtlichkeit so ein Einswerden ist. Aber was Gott meint, dass zwei Personen eine Einheit bilden, dass sie ihr ganzes Leben miteinander teilen, dass es eine neue Einheit wird. Es ist keine bloße Wohngemeinschaft, keine bloße Arbeitsgemeinschaft oder Interessengemeinschaft, ja, sondern das ist Ehe. Sie schließt zwei Menschen komplett zusammen, sodass sie eine Einheit werden. Der Begriff Fleisch wird oft auch für den ganzen Menschen gebraucht, nicht nur für seinen Körper. Deswegen ein Fleisch werden umfasst das ganze Leben. Es ist also ein Partnerschaftsbund für alle Lebensbereiche. Dann ist es auch ein Partnerschaftsbund für alle Zeiten. Nicht solange es gut geht, solange wir beide es gut finden und es uns passt, sondern für gute und böse Zeiten. Deswegen finde ich die Formel, die Trauformel auch sehr gut. Ja. Ich verspreche dir, wenn wir vor dem Trauertag stehen, dir die Treue zu wahren in guten wie in bösen Zeiten. Und das ist es, was die Ehe stark macht, dass sie unter allen Umständen hält. Das ist die Idee Gottes, dass wir zueinander halten in guten wie in bösen Zeiten. Am Anfang im Honeymoon ist es ja überwiegt die schöne Seite. Es ist eine sehr schöne Zeit, eine sehr emotionale Zeit. Meistens Manchmal macht man schon in diesem ersten Monat seine überraschenden Entdeckungen, wie der andere wirklich ist oder die andere wirklich ist. Jeder, der verheiratet ist, der weiß, dass er drei Personen kennengelernt hat, die alle den Namen des Ehepartners tragen. Ja. Einmal einfach so, unverbindlich, in der Gruppe, dann in der Freundschaft und dann nach der Heirat. Da wird es nochmal anders. Ja. Diese drei Schritte oder drei Stufen des Kennenlernens, die sind sehr wichtig. Und dort lernen wir, in guten wie in bösen Zeiten zusammenzuhalten. Ich war einmal auf einer Silberhochzeit, wo ein besonderes Ehepaar Silberhochzeit gefeiert hat. Er war mit seiner querschnittsgelähmten Frau, die Jubilare. Und das erste Jahr haben sie ganz normal zusammen gelebt. Nach einem Jahr war sie querschnittsgelähmt und die 24 Jahre war sie bettlägerig und hat sie gepflegt. In guten wie in bösen Zeiten. Ich habe selten so viel herzliche Liebe gesehen über diese Paar, die so gelebt haben. Die bösen Zeiten sind oft diejenigen, die die Ehe nicht nur herausfordern, sondern die Ehe auch stärken. Wenn ich meinen Ehepartner trotz allem liebe, ist er stärker, als wenn ich ihn wegen diesem und diesem und diesem liebe. Ja, sondern trotz allem. Ist für alle Lebensphasen der Partnerschaftsbund. Nicht solange wir jung sind, nicht solange wir agil sind, nur nicht solange wir alleine sind, sondern auch wenn Kinder da sind, auch nicht nur solange die Kinder da sind, sondern auch wenn sie aus dem Haus sind, auch wenn wir alt werden und gebrechlich werden und interessant werden. Die Ehe ist ein Partnerschaftsbündnis durch alle Zeiten hindurch, durch alle Lebensphasen hindurch. Manche fokussieren sich so sehr auf ihre Kinder, dass sie, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, nicht mehr wissen, dass sie verheiratet sind und was sie miteinander anfangen sollen. Aber auch in der Kinderphase ist das Partnerschaftsbündnis ebenso wichtig wie davor und danach. Und für alle Konstellationen. Wenn zwei Menschen heiraten, sind das zwei Individuen, die grundsätzlich verschieden sind. Und Gottes Plan war es, dass das passende, entsprechende Hilfe ist. Das bedeutet nicht, dass sie möglichst ähnlich sind, sondern dass sie sich ergänzen. Also können durchaus kontrastieren. Ich habe verschiedene Ehepaare in meinem kurzen Leben erlebt, wie sie die Ehen schließen, wie die Ehen leben. Und manchmal habe ich gedacht, oh, das ist ein interessanter Altersunterschied. Oder man hört ja grundsätzlich Vorträge zur Ehe für Jugendliche, dass es gut ist, wenn der Mann etwas älter ist als die Frau. Aber bei mir war das nicht so, hat mir sein Redner. Bei ihm ist die Frau älter als er und er nennt einen Grusel nach dem anderen, der alle anders lebt. Aber es gibt keine solche Standards. Ja, die können ganz verschieden sein, die Ehen. Und wie immer sie geschlossen wurde, das ist deine Ehe. Und es gibt keinen besseren Menschen für dich als der Mensch, mit dem du verheiratet bist. Als Jugendlicher, als Junggeselle hat man die große Aufgabe und Herausforderung der Partnerwahl. Aber wenn die Wahl getroffen ist und feiert bist, dann gibt es keinen besseren Menschen. Das ist so, wie die Bibel uns lehrt. Oder ein Hauptschüler heiratet, Hauptschulabschluss und Handwerker heiratet eine intellektuelle Frau, die zwei Hochschulstudien abgeschlossen hat. Wie wird das gehen? Ja, wie werden sie miteinander kommunizieren und leben? Und ich staune darüber, wie gut das geht. Manchmal denkt die Frau dann, okay, mein Mann ist ein bisschen schwächer als ich, also muss ich das übernehmen. Das ist nicht sehr klug, nicht sehr weise. Andere sagen, mein Mann braucht Unterstützung, ich bin ja seine Gehilfe, also helfe ich ihm. über sich hinauszuwachsen und in seiner Rolle, die er hat. Und sie leben sehr gut miteinander. Ich kenne so einige solche Paare. Wie immer die Konstellation ist, es ist ein Partnerschaftsbündnis. Wir teilen das ganze Leben miteinander, stehen zueinander und fördern einander. Ja. Die Ehe ist Gottes Hochschule für Selbstverleugnung und Liebe. Das sind so die wichtigsten Grundsätze, die Jesus gesagt hat, wer mir nachfolgen will. Der verleugnet sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Die Selbstverleugnung zu leben, dafür ist die Ehe eine sehr gute Plattform, eine sehr gute Schule, Hochschule. In Lukas 9, Vers 23, 24, ich glaube, wir haben gestern auch gelesen, hier heißt es, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Der Schlüssel hier in diesem Text ist die Motivation. Wenn ich sage, die Ehe ist die Hochschule für Selbstverleugnung, dann will ich das lernen. Aber warum will ich das lernen? Einfach damit ich meiner Frau oder meinem Mann gefalle, will ich das leben, damit er das macht, was ich eigentlich will? Oder wofür will ich mich selbst verleugnen, zurückstellen, vernachlässigen? Warum will ich das? Hier sagt Jesus sehr deutlich, um Jesu Willen. Ja, wenn ich um Jesu Willen so ein Ehemann sein möchte, wie Christus zu seiner Gemeinde ist, dann habe ich ungeahnte Kraftquellen dafür. Dann habe ich unendliche Ressourcen dafür. Wenn ich einfach so mit mir zufrieden sein will, dass ich ein guter Ehemann bin, dass meine Frau stolz auf mich bin, dass ich so ein toller Mann bin, dann werden meine Kräfte sehr schnell versiegen. Dafür reicht es nicht lange. Aber wenn ich es um Jesu Willen mache, dann ist es eine ganz andere Voraussetzung, eine ganz andere Kategorie. Also nicht, ich habe heute auch noch ein Lied hier drin. Ich weiß nicht, ob wir das abwickeln können, aber gleich kommt noch ein Liedchen, das etwas gut versinnbildlicht, was ich hier sagen möchte. Also nicht in einem heldenhaften Tod für den geliebten Ehepartner. So, das ist die Liebe, wenn man für den anderen das stirbt, das Leben weggibt. Es geht um viel mehr als das. Es ist gar nicht so schwer, in einem Moment, in einem Verzweiflungsmoment zu sterben. Es ist viel schwerer, täglich in tausend Facetten für ihn sterben und sich in ihn zu investieren. Deswegen ist es eine tägliche Aufgabe, in vielen Details das zu leben. Manfred Siebold hat das in Liebesbrief so treffend formuliert. Ich vermute mal, dass man Manfred Siebold ein bisschen kennt. Er hat verschiedene Lebensweisheiten in Liedern formuliert. Können wir das anklicken und ablaufen lassen? Okay, dann versuche ich das so zu rezitieren. Ein Liebesbrief geschrieben, meine Liebste, ich weiß nicht, wie ich dir meine Liebe beschreiben soll. Ich würde für dich am liebsten durch die glühende Wüste gehen. Ich würde auch die höchsten Gipfel auf Himalaya besteigen. Ich würde einsam auf einer Eisscholle erfrieren. Was ich alles tun würde, weil ich dich liebe. Und das Lied endet dann damit, am Samstagnachmittag, also im Park, vorausgesetzt, es regnet nicht. Das heißt, ich würde gerne eine Heldentat verbringen. Aber im Park, im Regen, dann lassen wir das Treffen lieber fallen. Es geht tatsächlich darum, dass wir in der Ehe uns daran üben können, in der Selbstverleugnung, und in der Liebe. Die Liebe ist ja der, die Liebe impliziert ja die Selbstverleugnung, weil die Liebe niemals das ihre sucht, sondern das, was dem anderen dient. Sie vergisst sich und hat einen anderen Auge. Die Ehe hat ein klares Vorbild. Und das ist es, woran wir uns orientieren. Ehe hat ein Vorbild, das ist Jesus und seine Gemeinde, das ist, wie die Bibel uns die Liebe und die Ehe erklärt. Sie orientiert sich an die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde. Hier brauchen wir keine anderen Vergleiche, das ist ein ganz starker Vergleich. So lesen wir Epheser 5, Vers 25 und weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sie selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecke noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also Christus ist für uns Ehemänner das Vorbild in Liebe. Liebt eure Ehefrauen wie Christus die Gemeinde. Ja, Christus ist das Haupt der Gemeinde und das ist auch, was wir als Männer gerne hören. Ich bin das Haupt der Familie, ich bin das Haupt auch in der Ehe. Und was ist die Aufgabe dieses Hauptes? Das ist das zu tun, was Jesus getan hat. Er hat sie die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Haupt bedeutet nicht, hier gilt mein Wort, mein Kommando und alle dienen mir und sind mir gefügig, sondern Haupt bedeutet, ich sorge für euch, ich investiere mich in euch oder in dich, in meine Ehefrau. Jesus hat das sich so sehr hingegeben, dass er seinen Stand, den er hatte, verlassen hat. Der Heilige, der Herrliche, von Anbetung umgebene Gott. Er, Gottes Sohn, der Schöpfer des Universums, denn so beschreibt es in der Kolosserbrief. Er verlässt den Himmel. Er hält es nicht wie ein Raub fest. Es wäre ja auch kein Raub. Es ist seine legale Position. Er hält es nicht fest, sondern er entäußert sich und wird uns Menschen gleich. Er investiert sich. Und hierhin gekommen, erniedrigt er sich selbst, wird gehorsam, nimmt Knechtsgestalt an, nicht die Herrliche des Königs, das wäre schon Erniedrigung genug, aber er geht bis zum Äußersten, er erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, die schlimmste Art von Hinrichtung, die es geben kann. Das ist, wie Jesus uns vorgemacht hat und Paulus ruft uns alle dazu auf, dass wir diese Gesinnung haben, die auch in Christus war. Aber gerade in der Ehe bekommt sie ihre Brisanz, weil hier habe ich jeden Tag, Tag für Tag, Tag und Nacht, Stunde für Stunde, die Gelegenheit, das zu leben. Dass ich mich investiere in meine Ehefrau, in meine Kinder, in meine Familie. Wir sind vom Zeitgeist her sehr, sehr auf uns selbst fokussiert. Wichtig ist, dass ich selbst zu meiner Verwirklichung komme, dass ich mich um mich kümmere. Und das ist ganz wichtig. Zuerst, damit ich überhaupt mich um andere kümmern kann. So die Philosophie unserer Zeit. Und das Leben vergeht und ich habe es nicht geschafft, mich genug um mich selbst gekümmert zu haben und wundere mich, dass ich mein Leben um mich herum zerstört habe und doch nicht zu dem gekommen bin, was ich wollte. Weil der Weg wirklich, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, so die Ehefrau oder die Familie zu lieben, zu führen, sieht genau andersherum aus, indem ich mich hingebe und investiere. Und zwar hat sich Jesus hier investiert, damit er die Gemeinde vervollkommnen kann, sie reinigen, sie herrlich darstellen, weder Flecken noch Runzeln. Das heißt, ich investiere mich in die Vervollkommnung meines Ehepartners. Jetzt für uns Männer in der Vervollkommnung meiner Frau. Ich sorge dafür, dass sie sich entwickeln, entfalten kann und das, was Gott in sie hineingelegt hat, voll zur Entfaltung bringen kann. So hat Jesus es mit der Gemeinde gemacht. Das ist unser Vorbild. Und das ist die konkrete Umsetzung dieses Sterbens, dieser Selbstverleugnung. Ich höre immer wieder, dass dass man darauf angewiesen ist, irgendwie Liebe zu haben. Woher kriege ich die? Wie kann ich lieben? Dazu kommen wir gleich, aber erstmal nochmal für Frauen. Auch hier im Epheserbrief Kapitel 5 gibt es auch den Hinweis für Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Das ist eine Aufforderung, die oft missverstanden wird. So nach dem Motto, die Frau wird entwürdigt, sie wird untergeordnet, sie wird entwertet, sie ist nicht gleichwertig mit dem Mann. Und der große Kampf geht los, um die Gleichheit zwischen Mann und Frau. Auch diese Zuordnung, sie hat ein Vorbild. Und das ist Jesus und seine Gemeinde. Und noch mehr, das erwähnt Paulus doch hier, sie hat ihr Vorbild in der Dreieinigkeit Gottes. Denn Gott ist das Haupt Christi, Christus das Haupt des Mannes, der Mann das Haupt der Frau. Niemand wird mit mir streiten darüber, dass Vater und Sohn gleicherweise Gott sind, dass sie sich überhaupt nicht irgendwie im Wesen oder im Stand unterscheiden. Sie sind beide heilig, sind beide allmächtig, sind beide allwissend, sind beide Schöpfer. Es ist alles gleich. Und doch gibt es diese Rollenverteilung innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Deswegen ist das nicht etwas Kulturelles oder was man jeder Kultur anpassen müsste, sondern dass die Begründung hier ist, innertrinitarisch, würde man sagen, theologisch, in Gott selbst begründet und dann auch in der Beziehung von Christus und der Gemeinde. Man versucht das hier irgendwie umzudeuten oder zu deuten und sagt, naja gut, der Mann hat ja das Bedürfnis, respektiert zu sein. Ja, und geachtet zu sein. Und die Frau soll ihm dieses Bedürfnis erfüllen. Ja, da müsste man das ein bisschen umschreiben, müsste man schreiben, ihr Frauen ordnet euren Männern unter, weil sie das Bedürfnis danach haben, akzeptiert und anerkannt und respektiert zu sein. Lesen wir das irgendwo? Nein, sie haben das Bedürfnis, für die Frau zu sterben, sich zu investieren in die Frau. Das lesen wir. Das ist es, was sie brauchen, wohin sie unterwegs sind. Nun, wenn wir zu so einer Liebe aufgefordert werden, mit Selbstverleugnung, Selbstaufgabe, sich für den anderen investieren, für den anderen da sein, woher nehme ich diese Liebe? Wo gibt es die? Wer kann so lieben? Und da gibt es verschiedene Vorschläge. Einmal, dass man die Bedürfnistheorie zu Hilfe nimmt und sagt, weil das Bedürfnis da ist, wenn du sein Bedürfnis erfüllst, wird er auch dein Bedürfnis erfüllen. Oder es gibt die Theorie vom Liebestank. Wenn du seinen Liebestank füllst, dann wird er deinen Liebestank füllen, dass so zwischenmenschliche Tankfüllungen hin und her gereicht werden sollen. Und dann kann man auch lieben. Ja. Diese Theorie, die hat eine schwache Stelle, denn es gibt ganz andere Quellen für Liebe als dieses bisschen Liebe, was Menschen geben können. Und übrigens, rein physikalisch, wie lange kann das gut gehen, wenn man aus einem Tank in den anderen und zurück hin und her gießt, schöpft? Wird das immer mehr oder wird das immer weniger? Ja. Es verdunstet, es bleibt daran hängen und es wird mit jedem Mal etwas weniger. Und wenn der eine das Gefühl hat, du hast mir nicht genug gegeben, dann warum sollte ich dir geben? Und wenn man um die Unersättlichkeit der menschlichen Begierde weiß, dann wird es vermutlich sehr bald nicht genug sein, was man bekommt. Und dann auch eine Berechtigung nicht zu geben. Aber ich habe hier eine gute Botschaft. Wo wir Liebe nehmen, dafür gibt uns die Bibel eine gute Antwort. Von Gott. Wir haben gestern auch schon das erwähnt, dass Gott Liebe ist. Es ist personifizierte Liebe. Er in seiner Ganzheit ist Liebe durch und durch, das ist sein Wesen. Es gibt einige Aussagen, Gottes Licht, Gottes Geist, Gottes Liebe. Bedeutet nicht nur, dass es eine Eigenschaft ist, die manchmal zu Vorschein kommt, sondern das ist, was ihn ausmachte. Geliebte, so lesen wir in 1. Johannes 4, ich lese hier nur drei Verse. Wenn ihr Verse 7 bis 21 lest, dann kommt das Wort Liebe in Substantiv- und Verbform 30 Mal vor. Hier glaube ich nur 12 Mal in diesen drei Versen. So, das ist der Text, der am dichtesten über Liebe spricht. Und Johannes schreibt diesen Text. Habt ihr schon mal auf Bildern gesehen, wie Johannes dargestellt wird? Er ist der Jüngste, meistens ein bisschen feminin dargestellt, so ein zarter, liebevoller Junge. Ja, war er das wirklich von Natur aus? Er und sein Bruder, Johannes und Jakobus, sie hatten einen Spitznamen, Donnersöhne. Klingt das nach zart und liebevoll? Wisst ihr auch, woher sie den Spitznamen abbekommen haben? Ich habe mal geguckt, in den ganzen Situationen, woher könnte das kommen? Hat jemand eine Idee? Vielleicht waren sie mit Zeloten zusammen. Wie? Eine kurze Zündschnur. Ja, Zündschnur ist ein gutes Stichwort. Denn sie waren in Samaria unterwegs und hatten Hunger, wollten essen. Und die Samariter mochten die Juden nicht, wie die Juden die Samariter auch nicht mochten. Und sie gaben ihnen kein Butterbrot. Und da kommen Johannes und Jakobus, dieser Johannes, zu Jesus und sagen, gib uns Vollmacht und wir bitten, dass Feuer vom Himmel fällt und dieses Dorf verbrennt. Klingt das liebevoll? Bereit, ein ganzes Dorf zu verbrennen, weil ich Hunger habe, weil mir ein Butterbrot verweigert wurde. Das war so alles andere als liebevoll. Und wenn er von Liebe schreibt, dann nur, weil er verändert wurde durch Liebe. Das ist ein neues Wesen, das er von Christus hat, von Gott hat. Und das schreibt er hier. Geliebte, lass uns einander lieben. Allein schon die Anrede, ne? Wenn man das hört, Geliebte. Also wie er die Menschen sieht. Von Gott Geliebte, von mir Geliebte. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Also Liebe und Gott lassen sich nicht voneinander trennen. Ja, sie sind immer zusammen und sie gehen nur immer zusammen. Wo keine Liebe, da ist kein Gott. Wo kein Gott, da ist keine Liebe. Ja. Daran besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Die Liebe ist initiativ. Sie wartet nicht, bis man sie einlädt oder triggert, sondern sie ist initiativ. Sie ergreift Initiative und handelt, und zwar radikal. Hier handelt Gott so, dass er seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Wir haben überhaupt nichts Attraktives an uns gehabt, das die Liebe Gottes hervorrufen könnte. Aber Gott ist Liebe und so hat er uns geliebt. Liebe braucht keinen Anlass. Sie braucht keine Voraussetzungen, damit sie lieben kann, sondern sie ist Liebe und deswegen liebt sie. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt. Erkannt bedeutet nicht nur, wir haben davon gehört und haben eine Theorie darüber, sondern wir haben sie erfahren. Erkennen im biblischen Sinne bedeutet, erfahren, erlebt zu haben. Wir haben erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Die Liebe haben wir von Gott und deswegen spielt Gott die entscheidende Rolle in der Ehe. Ich werde nur so viel Liebe haben, wie viel ich Gott in meinem Leben habe. Manchmal habe ich diese Gebete gehört. Gott, gib mir doch bitte Liebe für diesen Menschen oder für jeden Menschen. Ne? Du könntest genauso beten, Gott, komm bitte in mein Herz. Weil er ist Liebe. Ja, er muss dein Herr sein. Er muss dein Leben erfüllen, dein Herz erfüllen. Damit du diese Liebe leben kannst. Dort nehmen wir sie her. Also hier nochmal ein kleiner Überblick, wo überall Liebe vorkommt. Wie oft das Wort Liebe hier in diesen Texten, in diesen drei Versen vorkommt. Es ist das Hauptthema von Johannes, das Hauptthema von Gott, weil er Liebe ist. Und sein Ziel ist, uns zu liebesfähigen Menschen zu machen. Und die Ehe ist das Übungsfeld dafür. Und dann noch ein Satz, der vielleicht uns hilft zu verstehen, wie unser Liebestank gefüllt werden kann. Das ist Römer 5, Vers 5. 5b, da schreibt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. In dem Moment, wo der Heilige Geist gegeben ist und in mein Herz ausgegossen wird, wird die Liebe ausgegossen. Er ist Liebe, Gott ist Liebe, der Heilige Geist genauso wie der Sohn und der Vater. Deswegen, die Liebe ist vorhanden. Wenn ich den Geist Gottes habe, dann bin ich abgefüllt mit Liebe. Könnt ihr euch erinnern, wenn Leute Zeugnis geben von ihrer Bekehrung, dass sehr viele sagen, dass ihre erste Erfahrung war, wow, das war so eine Liebe, könnte die ganze Welt umarmen. Ja? Diese erste Liebe, anfängliche Liebe, die scheint dann irgendwann irgendwie zu verpuffen. Warum? Gott ist immer noch da. Und die Liebe ist immer noch da, nur ich merke sie nicht mehr. Ich genieße die Vergebung, die Gotteskindschaft, aber gib sie nicht weiter. Und das widerspricht dem Wesen der Liebe. Sie will nie da bleiben, wo sie ist. Sobald sie jemand erreicht hat, will sie uns dazu befähigen, diese Liebe weiterzureichen, weiterzugeben. Deswegen kann Gott auch Gebote geben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ein Gebot. Gott verlangt von uns nichts, was er uns nicht gegeben hätte. Ja, wenn er von uns erwartet, dass wir unseren Ehepartner, unsere Ehefrauen, unsere Ehemänner lieben, dann, weil er uns die Liebe gegeben hat. Wir brauchen jetzt nur noch sie einzusetzen, im Gehorsam sie zu tun. Und dann passiert etwas sehr Spannendes. Wenn ich ein Fass voller Wasser habe, ja, das ist so ein Herz voller Liebe, wie viel Liebe kann ich da noch hineinfüllen? Wie viel Wasser kann ich in ein volles Fass hineinfüllen? Geht nicht, ne? Was müsste ich tun? Einfach ein Gläschen und rauskippen. Wie viel kann man jetzt nachfüllen? Ein Glas, ja. Und wenn ich einen Eimer nehme und rausschöpfe und rausgieße, wie viel kann man nachfüllen? Ein Eimer. Das heißt, je mehr Liebe ich weitergebe, desto mehr Nachschub bekomme ich. Und das ist dann nicht mehr die abgestandene, sondern die frische. Also die beste Variante ist diese. Einfach unten Wasserhahn aufdrehen, laufen lassen. Ja. Keine Sorge. Wir Deutsche sind sehr sparsam. Ja. Wir versuchen auch mit Liebe zu sparen, damit es ja auch reicht. Und so, ne. Gott ist ein unerschöpfliches Reservoir. Wir haben uns Zisternen gebaut, die löchrig sind. Diese Liebestanks, die von Menschen gefüllt werden sollen, die erinnern mich an solche löchrige Zisternen, weil sie so schnell versickern. Aber Gott ist die Quelle der Liebe. Und wenn ich den Wasserhahn aufdrehe und Liebe verschenke, dann fließt sie nach. Dann bade ich in Liebe. Durch die Weitergabe der Liebe erfahre ich die Liebe Gottes umso stärker. Jede weitergegebene Liebe wird Gott nachfüllen. Jedes Regenwasser, solange es frisch ist, ist auch sehr gut, kann man sogar trinken. Aber wenn es mal eine Woche, zwei, drei, einen Monat gestanden hat, dann merkt man, das wird ungenießbar. Es wird grün und trüb und stinkt. Und so passiert das mit der Liebe, wenn wir sie nicht weitergeben. Deswegen diese Quelle, die wir in Gott haben, sie befähigt uns, so zu lieben, wie Gott uns hier dazu auffordert. Das ist die Quelle der Liebe. Dort nehmen wir sie her. Wie sieht diese Liebe von Gott aus? Ein uns sehr bekannter Text in 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. Hier wird die Liebe beschrieben in ihren Details, in ihren Facetten. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Also diese Beschreibung der Liebe, da fehlt ein bisschen so Emotion und Romantik drin, ja? Was man hauptsächlich in der Liebe erwartet, dass es Schmetterlinge im Bauch erzeugt. Ja? Das ist hier weniger Thema. Aber guck mal, was für eine starke Sache das ist, wenn man anguckt, wie das die erste und die letzte Eigenschaft ist von der Liebe. Was ist der Rahmen der Liebe? Sie ist langmütig. Makrothymos steht hier im Griechischen. Das heißt, dass sie fähig ist, den Zorn lange zurückzuhalten. Ja, sie ist tragfähig. Sie kann viele Verletzungen aushalten. Ja, viele Enttäuschungen aushalten. Sie ist langsam zum Zorn, langmütig. Und die letzte, sie erduldet alles. Da steht das Wort Hypomeno. Das ist so die Fähigkeit, drunter stehen zu bleiben. So diese Säule, die steht hier auch drunter und hält die Last, knickt nicht ein. Aber Hypomeno ist noch mehr. Das ist die Fähigkeit, nicht nur drunter stehen zu bleiben, sondern da drin aufzublühen. Also noch besseres Bild ist dafür dieser Grashalm, der sich durch die Asphaltdecke durchbricht. Das ist Geduld. Ja, und das ist, was die Liebe ausmacht. Sie kann deswegen auch ein ganzes Leben erkalten, weil sie langmütig und weil sie geduldig ist. Und alle anderen Eigenschaften sind in diesen Rahmen eingepackt. Und wir merken, sie ist gütig. Sie ist bereit, den anderen besser zu behandeln, als er es verdient. Sie beneidet nie, weil Neid heißt ja dem anderen nicht das gönnen, was ich nicht habe. Aber wenn ich das Wohl meines Ehepartners suche, dann erfreue ich mich an allem Guten, auch wenn er gesundheitlich besser dran ist, wenn seine Fähigkeiten besser sind als meine, wenn er mehr Erfolg hat als ich, wenn die Kinder ihn oder sie mehr lieben als mich, was auch immer sein mag. Die Liebe kommt nicht auf die Idee, jemanden zu beneiden, den sie liebt, weil sie will ja sich in ihn investieren, vervollkommen, dass es herrlich ist. Die Liebe beneidet nicht. Sie hat es auch nicht nötig zu prahlen, dick aufzutragen, sich aufblähen. Guck mal, was ich für ein toller Mann bin. Alle achten mich mehr als du. Das sagt die Liebe niemals. Sie hat es nicht nötig, weil es geht nicht darum, wie es mir geht, wie ich hier wegkomme, was ich davon habe. Das ist für die Liebe alles fremd. Das hat sie nicht nötig. Weil das Einzige, was zählt, dass der Mensch, den ich liebe, dass er aufblüht, dass er weiterkommt, dass er sich entfalten kann. Sie ist nicht unanständig, ganz interessant. Ja? Sie ist nicht unanständig. Das heißt, sie benimmt sich so, dass es dem geliebten Menschen nicht peinlich ist, mit mir zusammen zu sein. Ne? Kennt ihr das Fremdschämen? Ja? Nach dem Motto, ja, nun, dass niemand denkt, dass ich mit dir verheiratet bin. Ja, das versucht sie zu meiden. Sie will, dass die Gemeinschaft mit den geliebten Menschen möglichst angenehm ist. Ja, sie wird deswegen nicht unanständig werden. Und, habe ich hier nochmal hervorgehoben, fasst viele Dinge zusammen. Sie sucht nicht das Ihre. Liebe ist selbstlos. In der Liebe geht es nicht darum, was ich davon habe. Sie lässt sich nicht erbittern und hier wird sie realistischer. Ja? Das heißt, ja, in jeder Beziehung gibt es auch Situationen, wo man Missverständnisse aufkommen oder auch Verletzungen aufkommen. Zwei Sünder, die heiraten, die werden auf jeden Fall auch gegeneinander sündigen und werden einander verletzen. Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie sagt nicht, jetzt ist genug. Sie sagt, es war schon so oft. Die Liebe wird nicht historisch. Nein, ich meine nicht hysterisch, sondern historisch. Also, dass sie jedes Mal, wenn etwas passiert ist, alles wieder aufzählt. Damals war es und da und das und da und da und da und dann. Mit jedem Mal wird die Kette immer länger. Ja. Der Enttäuschung und der Frustrationen, die sie erlebt hat, das macht die Liebe nicht, weil sie das Böse nicht zurechnet, nicht zusammenrechnet. Sie kumuliert nicht, sie sammelt das nicht an. Sodass alles, was an Frustration, Enttäuschung, Verletzung kommt, das kann die Liebe aufnehmen und auflösen. Dann eine doppelte Eigenschaft. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und das hängt damit zusammen, dass immer das Wohl des geliebten Menschen im Auge hat. Wenn der Mensch etwas, der geliebte Mensch etwas Ungerechtes, Unrechtes tut, kann sich die Liebe nicht daran erfreuen, weil sie weiß, dass es den Zorn Gottes auf sich zieht. Weil sie weiß, dass es Strafe nach sich zieht. Dass es den geliebten Menschen nicht besser, nicht schöner macht, nicht herrlicher macht, sondern eher umgekehrt, zerstörerisch ist. Deswegen freut sie sich lieber an der bitteren Wahrheit als an der süßen Lüge. Sie freut sich nie am ungerechten Gewinn, den der geliebte Mensch macht, weil er niemals von Dauer ist. Und dann kommen diese Alles-Aussagen. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist die drei tragfähigste Basis, auf der man leben kann, ever. Liebe ist das tragfähigste überhaupt. Dazu lädt Gott uns ein. Dazu fand Gott es gut, dass der Mensch nicht alleine ist, damit er die Liebe leben kann, die Eigenschaft Gottes, das Wesen Gottes als Ebenbild Gottes ausleben kann. Und die Ehe ist der beste Ort dafür.